Gestohlene Kindheit, wie die Terrorgruppe IS jesidische Jungen zu Tätern machte. Am 3. August jährt sich der Beginn des Völkermordes an den Jesiden, ausgelöst durch den Überfall der Terrormiliz Islamischer Staat auf die Region Shingal im Nordirak 2014. Die Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Minderheit, die hauptsächlich im nördlichen Irak, in Nordsyrien und in der südöstlichen Türkei siedelt, also in einer Region, wo der sunnitische Islam dominiert. Im August 2014 verschleppte und massakrierte der IS tausende Männer und Frauen dieser Gemeinschaft. Nicht nur das, die Dschihadisten brachten auch jesidische Kinder in ihre Gewalt. Der Journalist Goda Al-Kaidi ist Co-Autor eines Buchs, das sich genau damit befasst. Guten Tag, Herr Al-Kaidi.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.
Herr Al-Kaidi, Sie sind selbst Jeside, als Junge in den 1990er Jahren mit Ihren Eltern aus dem Irak nach Deutschland emigriert. Auf Ihre Initiative hin hat der Deutsche Bundestag 2023 die Verbrechen des Islamischen Staates gegen die Jesiden im Irak als Völkermord anerkannt. Was bedeutet der 3. August, dieser internationale Gedenktag an den Völkermord an den Jesiden, für Sie persönlich?
Der 3. August ist für mich persönlich kein gewöhnlicher Gedenktag. Er ist der Tag, an dem sich die Welt entscheiden musste, ob sie zusieht oder handelt. Und sie hat zunächst zugesehen, das muss man festhalten. Für mich aber ist dieser Tag mit Gesichtern auch verbunden, nicht mit Zahlen, womit viele Leute jonglieren. Ich denke an Kinder, die ihre Eltern vor ihren Augen sterben sahen. Ich denke an Mütter, die bis heute nicht wissen, ob ihre Söhne und Töchter noch leben. Und ich denke an die tausenden Menschen, deren Schicksal bis heute leider ungeklärt ist. Wenn wir vom Völkermord an den Jesiden sprechen, dann sprechen wir häufig über die Vergangenheit. Für die Überlebenden des Genozids ist aber der Völkermord nicht Vergangenheit. Er ist Gegenwart. Mehr als ein Jahrzehnt, jetzt 12 Jahre später, leben noch viele immer in Flüchtlingslagern, auch in wilden Flüchtlingslagern. Tausende Angehörige gelten weiterhin als vermisst. Noch immer werden Massengräber entdeckt, noch immer warten traumatisierte Menschen auf medizinische und psychologische Hilfe. Der Völkermord endet nicht mit dem Verstummen der Waffen. Seine Folgen reichen über Generationen hinweg. Der 3. August erinnert mich persönlich deshalb nicht nur an das, was geschehen ist, sondern auch an das, was bis heute unterlassen wurde. Die internationale Gemeinschaft hat den Völkermord anerkannt. Ja, das ist wichtig, aber Anerkennung allein heilt keine Traumata, baut keine zerstörten Dörfer wieder auf und bringt keine verschleppten Kinder zurück. Mich bewegt an diesem Tag, wenn ich abschließen darf, Frau Mattei, außerdem die Frage, was wir aus der Geschichte lernen. Denn der Genozid an den Jesiden war kein spontaner Gewaltausbruch. Er war das Ergebnis einer Ideologie, die Menschen aufgrund ihres Glaubens jede Existenzberechtigung abgesprochen hat. Wer verstehen will, wie Völkermorde entstehen, muss verstehen, wie Hass systematisch aufgebaut wird.
Herr Al-Kaidi, warum hatte der IS es ausgerechnet auf die Jesiden abgesehen?
Der IS hatte sich auf die schwarzen Fahnen förmlich geschrieben, die Jesiden als nicht-muslimische Minderheit im Nahen Osten, das seit 4.000 bis 6.000 Jahren, dort ansässig, komplett auszumerzen. Die Jesiden gelten bei Islamisten als unumkehrbar. Sie werden als Anbeter des Bösen bezeichnet, aber sie müssen gar nicht nach Gründen suchen, wenn ein Extremist einen Grund haben möchte, jemanden zu verfolgen oder zu verteufeln, dann braucht er keine Fakten.
Herr Al-Kaidi, Sie haben nun zusammen mit SR Seydo in dem Buch Junglöwen des Kalifats sich mit dem Schicksal jesidischer Kinder in der Gewalt des IS befasst. Wie viele waren davon betroffen?
Genau weiß man die Zahl nicht, wie viele jesidische Kinder entführt wurden, aber mindestens 1000 Kinder haben sich in Gefangenschaft befunden, in den Händen des IS, und hunderte von denen wurden, also ich spreche nur von jungen, von männlichen Kindern, hunderte wurden von denen zwangsislamisiert und als Kindersoldaten und auch als Selbstmordattentäter und Spione ausgebildet und so missbraucht und benutzt.
Was geschah denn mit den Jungen ganz genau in der Gefangenschaft? Also wie wurden sie, um es drastisch zu sagen, zu Werkzeugen des Terrors gemacht?
Erstmal ging die Indoktrination über Wochen hinweg und dazu gehörte es erstmal die Islamisierung der Kinder und alle Kinder, die wir interviewt haben, hatten alle durchweg Brandmale am Körper und also Spuren von härtster Folter, damit sie überhaupt den Islam erstmal annehmen. Und diese Folter hat übrigens manchmal Wochen, manchmal Monate gedauert, bis sie das überhaupt angenommen haben. Danach kam die Unterweisung in den Koran und Gebete. Der Tag begann schon um 5 Uhr morgens mit einem Morgengebet und danach gab es direkt Koranunterricht, Frühstück, dann militärischer Drill und dann wieder Gebet, immer wieder dazwischen. Bis 22 Uhr ging der Tag und so sollte einfach aus den Kindern Soldaten gemacht werden.
Also ideologische Umerziehung, militärische Ausbildung, Zwangskonversion. In Ihrem Buch zitieren Sie einen Psychologen. Dem sagte ein 12-jähriger Junge, er sei jetzt Kämpfer für den, in Anführungsstrichen, richtigen Glauben. Wie schnell ging so eine Veränderung denn?
Es war unterschiedlich. Einige haben sich nie unterworfen, auch wenn sie sich zum Islam und zum Islamismus, zum Extremismus, zum Terrorismus, zum IS bekannt haben. Aber einen Zeitpunkt gab es tatsächlich nicht. Diesen Jungen, den Sie erwähnen, der hat sich tatsächlich als einziger, den wir interviewt haben, mit seinem IS-Kampfnamen vorgestellt. Er war genauso traumatisiert wie die anderen, war allerdings dermaßen verstört, dass er immer noch der Meinung war, dass der IS eines Tages kommen wird. Und wenn der von sich nicht aus kommen wird, dann wird der Junge dafür sorgen, wenn er erwachsen wird.
Also selbst nachdem er längst aus der Gefangenschaft bzw. der Gewalt des IS entkommen war, war er noch dieser Ansicht.
Richtig, genau. Aber befreit heißt nicht
physisch befreit.
Richtig, physisch befreit heißt nicht, dass ihnen geholfen wurde. Diese Menschen wurden einfach vergessen in den Camps. Niemand in ihrer Umgebung hat sich tatsächlich für sie interessiert. Einige haben uns ihre Geschichten zum ersten Mal erzählt. Und hier kann ich nur betonen, wir waren einfach nur aktive Zuhörer. Wir wollten jetzt keine Wunden aufreißen, die nicht verheilt waren und noch immer, gebe ich Ihnen eine Garantie darauf, nicht geheilt sind. Wir wollten nichts aufreißen und deshalb war es ein aktives Zuhören und wir haben einfach gemerkt, dass die meisten zum ersten Mal überhaupt ihre Geschichte erzählen. Aber man muss sich aber auch gut vor Augen halten, dass sie kaum Familie haben. Keine Eltern, keine Mütter, keine Väter, oft auch keine Brüder. Sie waren einfach in den Camps und zum Teil auch schon seit Monaten und seit Jahren galten sie als befreit, aber psychologische Hilfe haben sie nie erfahren.
Eines der bedrückendsten Kapitel ist der Einsatz jesidischer Kinder als Selbstmordattentäter. Wie wurden diese Kinder eigentlich ausgewählt?
Erstmal müssen Sie sich das so vorstellen, dass alles unter Zwang ging, natürlich. Gewalt wurde verherrlicht, die IS-Ideologie als die einzige verehrt. Und das wurde so den Kindern beigebracht. Sie müssen sich auch so vorstellen, dass Gewalt schon in die Köpfe der Kindergartenkinder eingepflanzt wurde und spielerisch näher gebracht wurde. So wurden Gruppen gebildet. Der eine gilt als ungläubig bzw. als Terrorist und der andere als Held und als der wahre Moslem. Und dieser eine gute Gruppe in den Augen des IS sollte sich spielerisch mit Sprengstoffattrappe natürlich, Weste, in der Gruppe der anderen, der Ungläubigen, in die Luft jagen. Bei der Auswahl der Anschläge ist es so gewesen tatsächlich, dass sie das erstmal propagandistisch sehr gut in Szene gesetzt haben. Mit Drohnenaufnahmen kennen wir, die in Mosul vor allem aufgenommen wurden und jesidische Kinder als Selbstmordattentäter in irakische Linien, in die militärischen Linien gefahren wurden. Und das haben sie zumindest vor der Kamera, auch mit Freude getan. Und das Perfideste war daran, dass sie auch gegen ihr eigenes jesidisches Volk eingesetzt wurden. Und diese Kinder sind dann mit falschen Vorstellungen, wenn auch nicht ganz klar im Kopf, in den Kampf gegangen. Welche Auswirkungen das dann auf die Gemeinschaft insgesamt hat, das will ich mir gar nicht ausmalen.
Herr Al-Qaidi, wie kamen denn dann Kinder aus der Gefangenschaft bzw. der Gewalt des IS frei? Also physisch frei?
Meist durch eigene Familienangehörige, entfernte Familienangehörige. Und es hat sich natürlich eine Ökonomie, wie in jedem Krieg, eine Ökonomie entwickelt. Das heißt, auch im IS-Gebiet gab es Menschen, einige waren tatsächlich auch moralisch noch in der Lage, schlecht von gut zu unterscheiden und haben geholfen. Die allermeisten aber haben ein Geschäft gewittert. Und so haben sie herausgefunden, es waren ganze Schleuseringe auch, wer jesidisch ist, und haben versucht, dem Kontakte in Nordostsyrien und aus syrischen Familien und vor allem in den Irak aufzubauen und dann horrende Summen wie 10.000, 20.000 Dollar, 30.000 Dollar manchmal tatsächlich für ihre Familienangehörigen pro Kopf zu verlangen. Und daraufhin wurde aber ein Büro für gerettete Jesiden und Jesiden in Duhok gegründet von der kurdischen Regionalregierung und mit dem Zweck natürlich, dass wenn die entfernten Familienangehörigen von ihren entführten Familienangehörigen wieder in IS-Gebiet und in IS-Händen hören, dass sie wenigstens finanziell dann entlastet werden.
Wollten die Kinder, die der IS in seine Gewalt gebracht hatte und die dann halt doch auf irgendeine Weise freikamen, eigentlich zurück in ihre jesidischen Familien?
Sie wollten zurück, es sei denn, es sind solche Fälle dabei, den Sie vorhin erwähnt haben, wo die Menschen, die Kinder tatsächlich einfach niemanden mehr haben und dermaßen traumatisiert sind, dass sie sich als IS-Sympathisanten und IS-Anhänger ansehen. Aber die allermeisten wollten natürlich zurück. Viele haben auch versucht zu fliehen. Oft hat es geklappt, oft leider auch nicht. Und oft haben sie auch Geschichten von Flucht erzählt, die leider fehlgeschlagen sind und vor ihren Augen umgebracht wurden. Aber wenn Familienangehörige da waren und nach denen gesucht haben und auch die finanziellen Mittel vorhanden waren natürlich, dann war eine Flucht des Öfteren, wenn auch nicht immer, möglich. Und dann wollten sie natürlich auch wieder zurück zu ihren Familien. Und die Gemeinschaft, die jesidische Gemeinschaft, war offen und hat alle auch wieder empfangen. Nicht nur kleine Kinder, Jungen, sondern auch die Mädchen und Frauen.
Das ist ja gerade bei den Jungen doch erstaunlich, denn die Jungen waren zwar einerseits Opfer, aber sie waren ja über den IS auch zu Tätern geworden oft. Wie konnte die jesidische Gemeinschaft diesen Jungen, heute ja wohl jungen Männern, dann doch offen begegnen?
Also erstmal liegt es natürlich an der Religion. Also die Jesiden sind eine sehr offene, aber wenn auch eine sehr kleine Gemeinschaft. Bei uns gibt es zum Beispiel keine Mission, nicht weil wir uns als die Besseren, also die Jesiden nicht als die bessere Religion empfindet, sondern weil es heißt, dass jede Religion auf ihrem eigenen Weg zu Gott findet. Und ja, diese Kinder wurden teilweise selbst zu Tätern. Und wie soll man mit dieser moralischen Komplexität eigentlich umgehen? Das ist eine der schwierigsten Fragen. Natürlich müssen begangene Verbrechen aufgearbeitet werden. Aber man darf nicht vergessen, wie diese Kinder überhaupt in diese Situation gekommen sind. Ein Kind, das entführt, gefoltert und jahrelang indoktriniert wurde, trägt nicht dieselbe Verantwortung wie ein Erwachsener, der sich freiwillig einer Terrororganisation anschließt. Wir müssen zwei Dinge gleichzeitig sehen. Die möglichen Handlungen dieser jungen Menschen und die Tatsache, dass sie selbst Opfer waren. Wenn wir diese Kinder nur als Täter betrachten, verstehen wir den Mechanismus des IS nicht. Die Terrororganisation wollte genau das erreichen. Aus Opfern sollten Menschen gemacht werden, die niemand mehr als Opfer anerkennt. Und hier kommt auch ihr Ziel, nämlich die genetische Linie des Jesidentums, der Jesiden zu zerstören. Und genau das haben die Jesiden und die jesidische Gemeinschaft dem IS genommen. Denn sie haben ihre Kinder, ganz egal ob Mädchen oder Jungen, Frauen oder Männer, wieder aufgenommen in die eigenen Reihen. Und das Jesidentum hat sich so sehr fortschrittlich gezeigt. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen oder nicht, wir sind keine Religion, die auf einem Buch, auf einer Offenbarung beruht. Und deshalb ist sie auch sehr in der Lage, sich der Zeit immer auch anzupassen. Und eine Religion, die seit 4.000 bis 6.000 Jahren existiert und seit mindestens 1.400 Jahren regelmäßig verfolgt wird und auszumerzen gesucht wird und sich dennoch auf den Beinen stellt, das hat jede Menge zu sagen.
Die jesidische Gemeinschaft also hat diese Kinder aufgenommen. Aber wie geht es diesen einstigen Kindersoldaten heute?
Also ich muss sagen, diese Interviews haben wir bereits 2019 geführt. Das waren Jugendliche, Kinder eigentlich, nicht mal Jugendliche, das waren 10, 12, 14-Jährige, die uns einfach erzählt haben, wenn sie wollten, was denen geschehen ist. Und damals waren einige schon zum Teil seit 2 Jahren in den Camps. Und ich sage Ihnen nochmal, eingangs habe ich gesagt, es interessiert sich einfach kein Mensch für sie in der Umgebung. Weder die Regierung noch Institutionen und NGOs brauchen wir jetzt gar nicht mehr anfangen, denn die Gelder, die früher geflossen sind und diese Ökonomie, die sich auch da entwickelt hatte, ist wieder zurückgegangen, seitdem unter anderem USAID die Hilfen eingestampft hat.
Aber wenn ich Sie recht verstehe, dann leiden diese einstigen Kindersoldaten immer noch unter schweren Traumata und benötigen Richtig. Professionelle Hilfe. Wie müsste denn solche Hilfe aussehen?
Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Man kann auch fragen, welche Folgen haben diese Erlebnisse für diese Kinder, für diese Kindersoldaten? Viele dieser jungen Menschen tragen schwere psychische Belastungen natürlich. Manche leiden unter Traumata, wenn nicht die meisten, Angstzuständen, Probleme bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Die Befreiung aus den Fängen des IS bedeutet nicht automatisch, dass die Vergangenheit vorbei ist. Die Erinnerungen bleiben. Und viele dieser Kinder haben nie professionelle Hilfe erfahren. Das kann ich immer wieder wiederholen. Sie wurden aus der Gefangenschaft zwar befreit, aber mit ihren Erlebnissen alleingelassen. Deshalb brauchen wir langfristige psychologische Unterstützung. Es reicht nicht, Menschen aus einer Terrororganisation zu befreien. Man muss ihnen auch helfen, wieder ein normales Leben nicht nur zu leben, sondern auch aufzubauen. Und wenn diese fehlende Unterstützung weiterhin ausbleibt, dann wird es auch zum Sicherheitsproblem.
Inwiefern?
Der IS hat nicht nur Waffen eingesetzt, sondern vor allem eine Ideologie verbreitet. Diese Ideologie verschwindet nicht automatisch mit einer militärischen Niederlage einer Organisation, wenn Sie mich fragen. Wenn traumatisierte Menschen keine Hilfe bekommen und weiterhin mit Hass und Gewalt leben müssen, besteht die Gefahr, dass extremistische Gruppen diese Menschen erneut erreichen. Und der Irak und Syrien sind sehr anfällig dafür. Das hat die Vergangenheit schon mal gezeigt. Deshalb ist Prävention auch eine Sicherheitsfrage. Psychologische Betreuung, Bildung und soziale Unterstützung sind nicht nur humanitäre Aufgaben. Sie verhindern auch, dass extremistische Ideologien wieder Fuß fassen. Die internationale Gemeinschaft muss verstehen, der Kampf gegen Terrorismus endet nicht auf dem Schlachtfeld.
Herr Al-Qaidi, der IS ist vielleicht militärisch besiegt, aber immer noch wollen sich ja junge Leute auch heute noch den Dschihadisten anschließen. So wie zum Beispiel der junge Deutsche, der neulich einen Anschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin verübte. Warum schlägt diese Terrorgruppe immer noch Menschen in ihren Bann so sehr, dass sie sich ihr anschließen wollen?
Dieser Terrorist von Berlin vor wenigen Tagen, der hat sich zum IS bekannt. Ja, aber die Ideologie des IS ist nicht nur auf den IS begrenzt. Ich sage es immer wieder und ich sage es nochmal gerne, der IS bzw. die Ideologie ist jetzt aktuell auch in Syrien anzutreffen und zwar ganz offiziell in der syrischen Regierung. Alle terroristischen Gruppen, jede Terrorgruppe hat sich dort eingefunden. Das, was in den Köpfen dieser Menschen abläuft, ist sehr, sehr ähnlich. Da muss nicht unbedingt der IS her, da muss nicht unbedingt Al-Qaida her, da muss nicht unbedingt Hayat al-Sham her oder die Hamas. Es reicht ja schon, dass jemand in Damaskus sitzt und bei Al-Qaida im Irak ein Praktikum gemacht hat, dann sich dem IS angeschlossen hat, dann selbst dem dann in den Rücken gefallen ist, dann eine Terrororganisation gebaut hat mit dem Namen Nusra, zehntausende Menschenleben auf sein Konto gehen und danach eine Hayat al-Sham gründet und dann jetzt in Damaskus sitzt und bei uns auch in Berlin ein- und ausgeht. Also diese Ideologie ist in den Köpfen der Menschen und die fühlen sich gerade aktuell bei jedem Ausrollen des roten Teppichs in Europa für Damaskus bestätigt. Es heißt ja immer, der Ahmad al-Sharr, der Präsident des neuen Syrien, genannt al-Julani, sei ehemaliger Terrorist gewesen. Das ist falsch. Er ist Terrorist.
Das sagen Sie mit einem Ausrufezeichen dahinter.
Mit zwei Ausrufezeichen, ja.
Nun werden ja die Verbrechen, speziell das IS, juristisch aufgearbeitet. Auch im Ausland, auch in Deutschland, dank des Weltrechtsprinzips. Wie beurteilen Sie diese Aufarbeitung?
Also ich bin erstmal sehr dankbar, was die juristische Aufarbeitung angeht, hier vor allem in Deutschland. Deutschland ist tatsächlich die Speerspitze in der Aufarbeitung, der juristischen Aufarbeitung, was den Völkermord an den Jesiden angeht. Die Anerkennung des Völkermords war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, anerkannt aufgrund unserer Petition der Stelle für jesidische Angelegenheiten, die wir in den Bundestag gebracht haben. Die Anerkennung bedeutet, dass das Leid der Jesiden offiziell anerkannt wurde und dass die internationale Gemeinschaft Verantwortung übernimmt. Aber Anerkennung allein reicht nicht. Die Opfer brauchen Gerechtigkeit. Täter müssen verfolgt und zur Verantwortung gezogen werden. Aber Stichpunkt Gulani, der ist von der Terrorliste auf die Gästeliste des Kanzleramts gekommen. Das erschwert natürlich einiges. Gleichzeitig müssen die Überlebenden weiterhin unterstützt werden. Viele Menschen warten noch immer auf Hilfe, während die Folgen des Genozids ihren Alltag bestimmen. Gerechtigkeit bedeutet nicht nur, Täter zu bestrafen. Gerechtigkeit bedeutet auch, den Opfern eine Zukunft zu ermöglichen. Und diese Zukunft im Irak sieht aktuell sehr, sehr düster aus. Wenn wir, und ich meine damit aus Europa aus den freien Demokratien, wenn wir da nicht tatkräftig unter die Arme greifen, können wir die irakische Regierung bei solchen Fragen vergessen.
Was könnte denn beispielsweise eine Bundesregierung tun?
Also unsere ehemalige Bundesaußenministerin Baerbock hatte eine feministische, wertegeleitete Außenpolitik. Und ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie direkt nach der Anerkennung des Völkermords auch in den Irak geflogen ist, auch in die autonome Region Kurdistan und auch, wenn ich mich nicht irre, Shingal besucht hat, tatsächlich. Aber danach ist tatsächlich überhaupt nichts mehr angekommen. Und wir als Jesiden wünschen uns nicht mal was Neues hinzugekommen. Wir wünschen uns einfach nur, dass das, was uns der jesidischen Gemeinschaft, vor allem im Irak, versprochen wurde, umgesetzt wird. Denn mit der Anerkennung des Völkermordes wurde ein Katalog entworfen, der viele Punkte zur Unterstützung der jesidischen Gemeinschaft auch im Irak beinhaltet. Mich interessiert nicht, was die Jesiden hier in Deutschland, was sie hier machen oder wie es ihnen geht. Sie sind in Sicherheit, sie sind in einer Demokratie, sie haben Rechte. Jeder kann für sich selber sorgen. Aber mich interessiert viel, viel mehr die Jesiden im Irak, die zum Spielball der Politik werden und vor allem der Terroristen dort vor Ort. Die Bundesregierung kann die versprochene Hilfe umsetzen. Diese Abermillionen von Geldern, die in den Irak geflossen sind, auch unter anderem für den Aufbau der jesidischen Region. Kaum irgendetwas ist da angekommen. Stattdessen ist das Land, ist das Geld, die aus Deutschland stammen und Europa, aus der EU, in die Terrorhochburg Mosul geflossen. Und so sind die Jesiden weiterhin in den Camps verblieben und die Terrorhochburg Mosul befindet sich im Aufbau.
Der IS hat seine territoriale Herrschaft über den Nordirak zwar verloren, aber in Shingal gibt es angeblich weiterhin Schläferzellen. Die Lage ist unsicher. Müssen Jesiden eine Wiederholung des Völkermords dort fürchten?
Zu 100%. Der IS in Shingal im Nordirak und der Völkermord wäre niemals passiert, wenn die Schläferzellen nicht bereits da gewesen wären, schon davor. Die muslimischen Nachbarn, die arabischen Nachbarn der Jesiden haben den IS von Haus zu Haus begleitet und denen ganz mittelalterlich die Häuser und die Familien gezeigt, die sie töten und versklaven und plündern können, tatsächlich. Und das kann jederzeit wieder geschehen, denn Aufarbeitung ist da so gut wie nicht existent, überhaupt nicht. Das Einzige, was gerade aktuell von Tag zu Tag lauter wird, ist Versöhnung. Wir wollen keine Versöhnung, wenn keine Gerechtigkeit entstanden ist. Erst Gerechtigkeit, dann sprechen wir gerne über Versöhnung.
Vielen Dank, Herr Al-Kaidi.
Ich habe zu danken.
Das Schicksal jesidischer Kindersoldaten in der Gewalt des IS behandelt auch das Buch, das der Journalist Goda Al-Kaidi zusammen mit SR Seydo geschrieben hat. Titel Junglöwen des Kalifats, eine gestohlene Kindheit. Das Gespräch mit Goda Al-Kaidi führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.